eigentlich dazu geführt, dass wir gerade in diesen 4 Monaten, ja, nur für diese Präsentation da auf der Leipziger Messe, dass wir da wirklich dann eigentlich in der Firma gelebt haben, inklusive Übernachtung in der Firma mit getestet.
Videospiele zu machen klingt nach einem Traumberuf. Ich meine, 8 Stunden am Tag mit Spielen zu verbringen, das klingt doch schon reizvoll, oder? Und dabei etwas zu bauen, das Millionen von Menschen Freude bringt. Doch seit Jahren nagen immer wieder Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen wie unbezahlte Überstunden an diesem Bild von der Spaßfabrik. Erzählungen wie die, mit der dieser Podcast gerade begonnen hat. Wer wann wo in der Firma schlafen musste, um ein Spiel fristgerecht fertig zu bekommen, das hören wir später in dieser Episode von Hinter den Pixeln. Mein Name ist Daniel Ziegner und auch diesmal habe ich wieder mit Menschen gesprochen, die Spiele machen. Allerdings war diesmal kein schönes Thema der Anlass für diese Gespräche. Es war nicht meine Neugier auf die Details der Arbeit einzelner Abteilungen. Im Gegenteil, es ging um die großen Probleme, mit denen viele, die in der Entwicklung von Spielen arbeiten, auch heute immer noch zu kämpfen haben. Diese Probleme werden dabei oft auf einen Begriff heruntergebrochen, der symptomatisch für viele andere steht und erst vor kurzem wieder mit Horrorberichten durch die Schlagzeilen der Games-Medien geisterte: der Crunch. Es soll gehen heute um ja so ein Wort, das so ganz groß jetzt gerade wieder über der ganzen Videospielindustrie hängt, und zwar diesem Crunch, diesen massiven Überstunden. Und weshalb ich auch deine Perspektive so interessant finde, ist, weil auf eurer Webseite nämlich genau ein Satz steht, dass ihr we disencourage Crunch, steht da einfach so als einer von mehreren Punkten ganz selbstverständlich auf eurer Teamseite. Kannst du mal erzählen, wieso steht dieser Satz da?
Der steht da, weil wir das auch tun.
Das ist Johannes Roth. Johannes ist Gründer und Geschäftsführer von Mimimi, einem Studio, das den meisten vermutlich durch ihren Überraschungserfolg Shadow Tactics bekannt geworden ist und das derzeit an Desperados 3 arbeitet. Bei meiner Recherche zu möglichen Gästen für diesen Podcast machte mich vor allem die Webseite der Firma neugierig.
Also wir sind gegen Crunch, aus verschiedenen Gründen. Erstmal vielleicht ganz pragmatisch, Spiele zu entwickeln ist Hochleistungsarbeit, auch wenn man das sozusagen nur 40 Stunden pro Woche macht. Das ist sehr schwierig, da sind viele kreative Prozesse drin, und wenn man da ausbrennt oder gestresst ist oder permanent überfordert, häuft sich die Anzahl der Fehler und der Problemchen und man leistet einfach nicht mehr so gute Arbeit, und ich glaube, das merkt man in Spielen auch an.
Neben Wir wollen keinen Crunch gehört zu den auf der Webseite gelisteten Werten von Mimimi auch: Wir lieben es, zusammenzuarbeiten, und wir streben nach Qualität.
Zum anderen finde ich es aber eigentlich auch ganz angenehm, ein cooles Team zu haben, und es bedeutet, ein stabiles Team zu haben. Sprich, Leute, die sich hier wohlfühlen und die gerne hier arbeiten. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht nur das Thema, an was man arbeitet, sondern eben auch wie und ob es den Leuten damit gut geht. Und deshalb versuchen wir, Crunch komplett zu vermeiden, so gut wie es uns möglich ist, damit die Leute bei uns einfach langfristig bleiben können. Und ich fühle mich auch immer so ein bisschen herausgefordert, weil es öfter mal hieß, dass man in der Games-Branche keine Familien gründen kann und keine Kinder haben darf und dass die Gehälter alle so furchtbar schlecht sind, und wir versuchen da mit positivem Beispiel voranzugehen.
Johannes will mit gutem Beispiel vorangehen. Er ist immerhin verantwortlich für ein kleines Unternehmen, von dessen Umsätzen der Lebensunterhalt von knapp 30 Angestellten abhängt. Wie nötig die Branche ein solches positives Beispiel hat, spricht Bände über den Normalzustand bei der Spieleentwicklung. Also ich habe auch gerade das Gefühl, dass dieser Diskurs, der schon öfters, der alle paar Jahre mal so aufflammt, diesmal ein bisschen
lauter ist, aber es bezieht sich ja immer sehr auf die Industrien, größtenteils auf amerikanische Studios. Wie siehst denn du die Situation in der deutschen Industrie? Inwieweit kriegst du da was mit?
Ich glaube, da muss man alles so ein bisschen differenzieren. Erstmal grundlegend möchte ich auch sagen, ich kann jetzt nur sagen, was ich höre. Ich rede natürlich hauptsächlich dann irgendwie auf Events auch oft mit anderen Studiogründern oder Geschäftsführern oder Teamleitern. Das heißt, ich rede jetzt nicht mit jedem Individuum und ich hoffe, dass ich da jetzt auch niemandem zu nahe trete. Vielleicht gibt es den krassen Crunch und wenn ja, dann lasst uns gerne was dagegen tun. Aber insgesamt würde ich jetzt erstmal sagen, ich kenne einige Horrorgeschichten aus der deutschen Branche. Die liegen aber schon eher stärker in der Vergangenheit, irgendwie frühe 2000er oder so, noch länger her. Jetzt aktuell, aus den letzten Jahren, kenne ich keine mega krasse Crunch-Phase von einem größeren, stabileren Studio. Ich kenne natürlich Crunch-Phasen aus Indie-Studios oder aus Startups generell. Das ist aber halt irgendwie nochmal ein ganz anderes Thema, weil da baut man sich ja ein eigenes Unternehmen auf, da ist man vielleicht beteiligt oder es ist halt nochmal was ganz anderes, als jetzt einer von 100 zu sein und zu crunchen. Auch wieder die Frage, ob das sinnvoll ist, und ich versuche dann auch immer mitzugeben, dass Spielentwicklung eher ein Marathon als ein Sprint ist und gerade als Studio wird jetzt das erste Spiel vermutlich nicht zum Reichtum führen. Das heißt, man muss länger durchhalten und darf die Leute und auch sich selbst nicht verheizen, auch als Gründer und Geschäftsführer nicht. Aber ich nehme insgesamt wahr, dass wirklich viele Studioleiter und Chefs schon verstehen, dass Crunch was Böses ist und auch Dinge dagegen tun und das auch nicht wollen, dass es dem Team schlecht geht oder dass das Team da irgendwie viele Überstunden schiebt. Also die Horrorgeschichten, wie es jetzt bei Red Dead Redemption hochkam, sind mir zumindest nicht bekannt.
Das Interview mit Johannes führte ich Ende 2018. Damals war der Bericht über 100-Stunden-Wochen bei der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 gerade brandaktuell. Rockstar Games ruderte zwar schnell zurück und relativierte die Aussage von Chefwriter und Firmengründer Dan Houser, die 100-Stunden-Wochen hätten sich vor allem auf ihn selbst bezogen und nur kurz vor der Fertigstellung des Spiels stattgefunden. Niemand würde bei Rockstar dazu gezwungen werden, so viel zu arbeiten. Und wer es macht, der macht das aus Leidenschaft. 100 Arbeitsstunden in der Woche, das wären bei 7 Tagen je 14 Stunden täglich. Wo hören notwendige Überstunden auf? Wo hört übertriebene Leidenschaft auf? Und wo fängt Crunchen an? Wann wird aus Ich mache noch eben diese Animation fertig eine dauerhafte Belastung für Psyche und Körper?
Also Crunch ist ein Begriff, in der Videospielindustrie gerne benutzt wird für Überstunden eigentlich, für Mehrarbeit.
Dieser Definitionsversuch stammt von Jörg Friedrich, einem der Gründer von Paint Bucket Games. Das kleine Berliner Indie-Studio arbeitet gerade an Through the Darkest of Times. Bevor er selbstständig wurde, arbeitete Jörg aber bei großen Studios wie Radon Labs, Spellbound und Jager.
Und zwar in der Regel für mehr Arbeit über einen längeren Zeitraum hinweg, oft über einen unbegrenzten oder sozusagen nicht klar begrenzbaren Zeitraum hinweg und oft auch ohne konkretes Ziel so. Also nicht, ich arbeite jetzt, bis diese eine Sache fertig ist, sondern Crunch in der Game-Industrie bedeutet eben ganz oft, dass über einen unbestimmten Zeitraum hinweg deutlich mehr gearbeitet wird, als es eigentlich laut den Arbeitsverträgen vorgesehen ist.
Spieleentwicklung hat, von außen betrachtet, einen Hauch von Magie. In Wirklichkeit ist es aber keine Zauberei, die Fantasie zur Wirklichkeit werden lässt. Es gibt Deadlines, Milestones und Termine, die eingehalten werden müssen. Wenn große Spielemessen wie E3 oder Gamescom anstehen, dann können Studios nicht mit großen Worten alleine punkten. Eine beeindruckende, möglichst auf Hochglanz polierte Demo muss her, um Presse und Fans wirklich zu beeindrucken. Egal, was dabei auf der Strecke bleibt.
Ich würde da auch zwei Dinge unterscheiden. Also es gibt eben diesen Crunch, das, was ich eingangs sagte, das ist für mich eben in der Regel eine meistens auch massive Mehrarbeit über einen oft nicht klar abgrenzbaren Zeitraum hinweg. Und es gibt aber in der Gaming-Industrie auch eine Mehrarbeit, die ich fast mit sowas vergleichen würde wie saisonaler Arbeit. Also ich habe, bevor ich Games gemacht habe, eine Zeit lang am Flughafen gearbeitet in Frankfurt. Und da war es einfach so, dass es zum Beispiel im Sommer furchtbar viel zu tun gab. Während der Sommerferien, da hat man dann zum Teil auch echt lange gearbeitet und auch wenig frei gehabt. Dafür hat man dann wiederum andere Zeiten gehabt, in denen sozusagen wenig los war und man wenig gearbeitet hat. Und sowas gibt es eben, würde ich sagen, in der Games-Industrie manchmal auch. Also es gibt Ausschläge in beide Richtungen. Es gibt sozusagen Peaks an Arbeit, also wo jetzt unbedingt irgendwas fertig werden muss auf einen bestimmten Meilenstein hin oder auf ein bestimmtes Datum hin. Da arbeitet man dann mal mehr. Und dann gibt es wieder, wenn das eben gesund ist, also wenn das gut austariert ist, dann gibt es danach aber auch wieder Erholungsphasen, in denen einfach mal weniger gearbeitet wird und wo man das direkt wieder abbauen kann.
Saisonale Mehrarbeit ist etwas, das viele Arbeitnehmer kennen. Gerade vor Weihnachten, wenn Dutzende Blockbuster veröffentlicht werden, dann geht es zum Beispiel auch in der Redaktion eines Magazins wie der GameStar hoch her, weil es einfach viel zu tun gibt. Während nach dem Jahreswechsel in der saure Gurken-Release-Zeit wieder etwas mehr Ruhe einkehrt.
Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Also ich hab jetzt nicht mehr jeden Arbeitszeitnachweis im Detail im Kopf. Ja. Also das Worst Case war bei uns, glaube ich, halt so um die 200 Überstunden, die dann irgendwann da standen nach Shadow Tactics. Okay. Und das über, ich schätze, einen Zeitraum von so, also quasi ab Shadow Tactics Produktionsbeginn. Mhm. Das heißt irgendwie 2 Jahre plus noch mal ein halbes Jahr Konsolenversion, grob. Natürlich gibt es schon Phasen, wo Leute über 1-2 Monate einfach immer wieder ein bisschen Überstunden machen. Also jetzt nicht pro Woche 10 konstant oder so, aber vielleicht mal in einer Woche 15, in einer anderen Woche mal nur 2 oder so und dann aber mal wieder 5. Also da kommt schon immer mal was zusammen, aber halt bei so wenig Leuten wie noch nie. Es sind eigentlich hauptsächlich zwei Fälle gerade, die wir versuchen zu verbessern. Man muss dann schauen, dass man die Stunden wieder runterbekommt, dass man nach den Milestones mal durchatmen kann und dass man das fürs nächste Projekt halt besser in den Griff kriegt.
In seinem Buch Blood, Sweat and Pixels wirft der amerikanische Spielejournalist Jason Schreier einen Blick auf die Entwicklung verschiedener Spiele. Ein Zitat aus dieser Lektüre ist besonders bei mir hängen geblieben. Das beste Mittel gegen Crunch, das ich sagen kann, versuch nicht, das Game of the Year zu machen. Dieses Zitat stammt von Neil Druckmann, dem Creative Director von The Last of Us. Für mich sagt dieses Zitat so einiges aus. Da ist ja schon eine Wertung drin. Wer große Ambitionen hat, wer das beste Spiel aller Zeiten machen will, der muss dafür leiden. Die besten Spiele lassen sich nach dieser Aussage gar nicht zu normalen Arbeitsbedingungen fertigstellen. Aber ist das wirklich so? Muss man sich zum Erfolg crunchen, koste es, was es wolle?
Was, denke ich, schon eine Realität ist, ist, dass in diesem AAA-Bereich durchaus viel gecrunched wird. Ja, also man hat das ja auch von den Batman-Spielen mitbekommen oder Witcher. Und das heißt, man hat sozusagen ein Umfeld des Crunches. Also es ist halt normal, teilweise dann in diesen Projektgrößen zu crunchen. Wenn man das dann als Einziger nicht macht, dann wird es erstmal nur teurer und man hat sozusagen eigentlich schon fast einen Wettbewerbsnachteil, wenn man es nicht macht, weil es alle anderen ja machen. Und bisher, ja, wurde das teilweise aufgedeckt, aber ob das jetzt an den Verkaufszahlen was geändert hat und so, ist dann nochmal das andere Thema. Also trotzdem bin ich davon überzeugt, dass man auf langfristige Sicht besser fährt, wenn man die Leute nicht verbrennt. Und ich glaube, dass das jetzt unterm Strich aber auch bei den Red Dead Redemption-Themen immer wieder rauskam, dass schon ein Umdenken stattfindet und dass da schon eine Sensibilität geschaffen wurde durch diesen Eklat letztlich.
Crunch, das klingt nicht nur für englische Muttersprachler schon hart und brutal, sondern ist ja auch schon fast wortmalerisch. Man hört das Knirschen förmlich. Das Wort klingt schon so nach einer Maschinerie. Doch was sich dahinter verbirgt, sind keine wirtschaftlichen Zwänge oder planerische Kalkulationen, kein Rumschieben von Stunden, bis am Ende ein fertiges Produkt dabei herausfällt. Denn das, was diese Maschinerie zercruncht, das sind die Menschen. Und einer davon, der kommt jetzt zu Wort.
Ich kenne Leute, die natürlich sagen, ja, aber das ist alles nicht so schlimm gewesen. Doch, ja, es ist schlimm gewesen. Das heißt, wenn Firmen wirklich von ihren Mitarbeitern erwarten, dass sie dann 12 bis 14 Stunden arbeiten und die Überstunden nicht bezahlen, ja, das muss man ja auch mal sagen, dann ist es eigentlich auch nicht unbedingt gesetzlich, ja, nicht guter, ja, darüber muss man einfach mal reden, ne? Und zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, also wirklich von 99 bis 2000, war es halt so, dass sowas wie die Überstundenbezahlung einfach nicht gemacht wurde.
Frank Rentmeister ist einer von denen, die zwischen die Mühlen des Crunch geraten sind.
Es wurde auch nicht von den Mitarbeitern selber auch nicht unbedingt erwartet oder so, aber man hat das schon so zähneknirschend hingenommen, er sagt. Also ich ja irgendwann, wenn du, ja, ist doch ganz ehrlich, irgendwann willst du natürlich auch deine Überstunden, die du gemacht hast, halt auch mal bezahlt haben und ja, Lohnerhöhungen werden auch mal nicht schlecht, ne? Weiterbildung. Also ich glaube, das sind so Sachen, die ich in der normalen Industrie, die kriege ich von diesen Herrschaften angeboten, ja. Also ich werde einmal im Jahr oder im halben Jahr gefragt halt, na Frank, was möchtest du haben? Ich habe hier mal was aufgeschrieben, reicht dir das als Lohn? Ja, ganz ehrlich, das habe ich doch in der Spieleindustrie nicht bekommen, aber da habe ich danach gefragt. Das wurde erwartet, dass du stillschweigend vielleicht alle paar Jahre mal irgendwie Geld dazu gekriegt hast. Wie gesagt, als Tester bist du da kahl Arsch und das muss auch mal so gesagt werden.
Aber die Arbeitsbedingungen waren dann ja auch nicht nur in der Testabteilung, mit den Überstunden.
Nein, das war das komplette Team halt, also womöglich vom Programmierer, wir haben 2007 halt noch diese elende Sacred 2 Demo, wie nennt sich das, wir haben halt so einen Multiplayer, der kein Multiplayer war, für die Leipziger Demos damals gemacht. Das war in der Planung überhaupt nicht vorgesehen, hat aber mindestens 3 oder 4 Monate Entwicklungszeit weggenommen. Das war von der Geschäftsführung, von den Neuen also gewollt worden, man musste unbedingt was auf der Messe präsentieren. Ich meine, das hat alles gut gelaufen, aber das hat uns eigentlich dazu geführt, dass wir gerade in diesen 4 Monaten, ja, nur für diese Präsentation da auf der Leipziger Messe, dass wir da wirklich dann eigentlich in der Firma gelebt haben. Im Übrigen, ich habe auch schon erlebt, ja, dass ich auch teilweise bei Releases, ja, unter anderem bei Asperon, bei Blue Byte in der Firma geschlafen habe, einfach nur um die Freigabe zu machen. Dann haben wir dann Tag und Nacht dann da inklusive Übernachtung in der Firma damit getestet. Irgendwie 1,5 Tage oder 2 Tage in der Firma.
Nach einer Anstellung bei Blue Byte ging er zu Ascaron und war später bei Studio 2 unter anderem an der Veröffentlichung von Sacred 2 beteiligt. Das Unternehmen ging 2009 in die Insolvenz. Die ganze Geschichte von Ascaron lässt sich in einem langen Report unter dem Namen Die Akte Ascaron von Christian Schmidt auf GameStar.de nachlesen. Und gibt ein bisschen mehr Kontext für das, was Frank erzählt. Als Mimimi Games 2008 gegründet wurde, da war Franks Zeit in der Industrie fast schon vorbei. Nach dem Ende von Studio 2 und Ascaron kehrte er der Spieleentwicklung den Rücken. Heute arbeitet er weiterhin in der Quality Assurance, also der Software-Qualitätssicherung, nur eben nicht in einem Spielestudio. Eine Entscheidung, die er im Gespräch zu keiner Stelle zu bereuen scheint.
Viele von denen sind heute noch in Spielentwicklung, viele sind raus. Also ich bin raus halt und ich verdiene einiges mehr, ja, vieles mehr. Ich trauere dem aber auch nicht nach. Ich trauere dem wirklich nicht nach.
Was denn, also wie war denn die Umstellung, es klingt so merkwürdig, das zu fragen, aber die Umstellung auf eine normale 40-Stunden-Woche, nehme ich an, Vollzeit?
Ja, super. Ja, also meine Frau, ich hatte viel mehr Zeit für mich halt. Ne? Also ich habe halt beziehungsweise Siemens, die achten sehr darauf halt, dass da die Stunden halt eingehalten werden. Es gibt ein Zeitrahmen natürlich entsprechend halt, wo du dich einstempelst. Und wenn du mal eine Überstunde machen willst, dann kriegst du die bezahlt, ja. Du musst dann auch geregelt Überstunden machen. Das heißt, ich glaube, bei Siemens war es so, dass du dann 9 Stunden musstest du eine halbe Stunde Pause zusätzlich machen, bei 10 Stunden eine Stunde und ich glaube bei 12, keine Ahnung, ob es das überhaupt gab oder so. Also habe ich nie gemacht. Also ich bin immer morgens um 8 Uhr angefangen und ich sag mal zu 99% um 4:30 war Schicht im Schacht. Und trotzdem, am nächsten Tag ging es weiter. Ne? Und das war natürlich Zeit, die ich für mich auch körperlich auch, also diese ganze Geschichte bei Studio 2, muss ich sagen, das hat mich krank gemacht. Ich bin 2008 während des Releases vom Add-on, also was wir noch gemacht haben für Studio 2, da war ich 4 Wochen im Krankenhaus, weil ich hatte so gerissen, also ich habe da meine Diabetes halt, die vorher eigentlich in Kontrolle war, da habe ich echt gerissen. 4 Wochen war ich im Krankenhaus. Da haben sie erstmal 2 Wochen, dann kamen die mir erstmal Insulin erstmal in den Körper gepumpt, damit meine Werte runtergingen. Aber diese ganze Geschichte von Studio 2, die hat auch körperlich an mir wirklich gelastet. Also ich würde es nicht mehr machen. Ich würde es nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall.
Wenn du teilweise 12, 14 Stunden Tage erwähnst, wie wurde das denn umgesetzt oder wurde es gefordert oder war einfach der Arbeitsaufwand so hoch, dass es sich so ergeben hat oder wie kam es dann zu diesen konkret zu so langen Tagen?
Naja, das ist halt ein Zusammenspiel halt aus vielen Faktoren. Ja, einerseits, ja, bist du in dem Projekt drin, du willst die Leute auch nicht enttäuschen, ja, das ist einfach ganz klar. Ich habe mich immer sehr in die Projekte halt reinversetzt halt. Und irgendwann, natürlich kannst du 8 Stunden da noch nicht gehen. Ja, man muss den nächsten Milestone natürlich, ja, meine Frau recht halt, natürlich den nächsten Milestone halten, ne, sonst kriegt man halt kein Geld. Also es ist halt, ich weiß nicht, wie sie es heute machen, wahrscheinlich wird sich daran nichts geändert haben. Der Publisher hängt über allem drüber, ne? Die Planung. Manchmal zu gut, das war zu gutgläubig geplant, also das war halt Punkt bei Studio 2. Dann natürlich der Wechsel, also ich muss jetzt hier mal auf Studio 2 halt ein bisschen ausholen, weil der Wechsel war halt von Take-Two, wo es eigentlich super mit gelaufen ist, zu halt einer anderen, größeren Firma, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, sonst steigt mein Blutdruck. Und das war halt, irgendwo, alles hing da zusammen. Das, kurzfristige Milestones, Features, die noch mit rein mussten, dann eine Messeversion, die eigentlich nicht geplant war, aber die vom neuen Gesellschafter gefordert worden ist, also für Leipzig 2007. All das ist mit reingekommen und natürlich bist du da wirklich auch gefordert gewesen. Das heißt, du bist damit reingegangen, du hast natürlich deine 12 Stunden, teilweise 14 Stunden und auch am Wochenende, möchte ich hier mal betonen, halt samstags und sonntags, haben wir da wirklich dann gesessen und nein, die Sachen sind auch nicht bezahlt worden, das ist einfach so, da muss man drüber reden. Und das habe ich bei Ascaron erlebt, das habe ich bei Bluebyte erlebt, das habe ich einfach auch eigentlich überall erlebt, das muss ich mal sagen. Spielindustrie, aber zu der Zeit halt, das ist eben schwierig. Aber ich glaube einfach nicht, dass sich viel geändert hat, weil vielfach auch Firmen einfach mal ihren alten Trott, den sie seit 15, 20 Jahren machen, einfach nicht so ändern. Das ist einfach so. Da muss man drüber reden halt. Und es ist halt schwierig. Das ist halt schwierig halt. Also da wirklich halt, ich glaube nicht, dass viele Firmen viel geändert haben in all den Jahren.
Ja. Also es war dann, um nochmal jetzt auf die Stunden, auch die Wochen, aber kurz zurückzukommen, es war dann einfach die Deadline so knapp, dass es gar nicht anders möglich war, die Arbeit zu schaffen, ohne jetzt in Anführungszeichen von sich aus einfach diese Überstunden zu machen. Oder?
Das war gar nicht möglich. Also einerseits, ich habe halt sehr, sehr gute Freunde gehabt, unter anderem weil bei Studio 2, man war so verwachsen in den Teams halt, dass man hat ja freiwillig gar nicht gesagt, okay, ich lasse dich jetzt hängen oder so. Also die Mentalität habe ich ja gar nicht. Man lässt doch niemanden im Projekt halt hängen. Natürlich hast du ja mal gedacht, ich möchte heute mal frei haben oder ich möchte mal mit meiner Frau mal essen gehen oder mal rausgehen oder so. Natürlich hat man die Gedanken gehabt, aber gleichzeitig habe ich immer gedacht, ich kann mein Projektteam und ich kann das Team nicht alleine lassen.
So eine Solidarität dann quasi innerhalb des Teams, wo man zusammen... Solidarität
unter anderem bei Studio 2, deswegen treffen wir uns auch noch alle zweimal im Jahr halt, war sehr, sehr groß. Das war einmal, weil wir natürlich durch diese ganze, muss man wirklich sagen, ich kann es leider nicht zensiert hier wiedergeben, weil wir durch diese Scheiße gegangen sind und da muss man wirklich sagen, wie es ist halt.
Wie sah das dann irgendwie aus bei dir? Oder wie hast du das damals wahrgenommen in dem Moment? So?
Ja, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn man über Crunch spricht, weil Crunch ist eben nicht nur die reine Mehrarbeit, sondern Crunch in der Spielindustrie hat eben dieses Besondere, dass dem auch noch so ein Mythos mitschwingt und so eine Kultur, die das nicht nur begünstigt, sondern auch geradezu feiert und fordert zum Teil. Und gerade die Berufseinsteiger, wie ich ja einer war, und die jüngeren Leute, oft auch noch ohne Familie, sind da sehr anfällig für. Und bei mir ging das auch so. Also ich bin da einfach hingekommen und das Projekt, an dem ich arbeitete, war nicht in dem Zustand, in dem es hätte sein müssen. Ich weiß auch nicht, das hatte auch irgendwie sollte bald chippen und es war völlig klar, das kann es nicht und es fehlte noch ganz viel und es musste ganz viel umgearbeitet werden. Und das war einfach nicht mit 8-Stunden-Tagen nicht zu machen. Also da ist sozusagen niemand direkt hingekommen und hat gesagt, so, ihr arbeitet jetzt stattdessen irgendwie 12 Stunden oder 14 Stunden, sondern es war eher so, naja, wir müssen ja dieses Ziel erreichen. Ihr wisst am besten, wie lange das dauert. Macht mal. Und dann hat man eben auch als junger Mensch, der sich da eben auch beweisen wollte und zeigen wollte, dass man ja zu den Harten gehört, die hier nicht aufgeben und die hier alles geben für die Qualität des Spiels und hart gearbeitet, weil eben alle anderen um einen rum auch so hart gearbeitet haben. Und das waren dann so 12, 14 Stunden Tage zum Teil, 6 Tage die Woche Minimum, gerne auch mal 7 kam auch vor, über so, ja, und dann eben genau auch wieder mit so Shifting Goals, ne? Also so, Spiel kommt in 3 Monaten raus, ach nee, doch nicht. Spiel kommt in 6 Monaten raus, ach nee, doch nicht. Jetzt sind es doch nochmal 3 Monate. Und dann wird das eben immer so weitergezogen. Und da hat man richtig gesehen, wie die Produktivität auch abnimmt, ne? Wie Leute, die eigentlich sehr gut sind und schlau sind und erfahren sind, neben dir einfach Fehler machen, die sie normalerweise nicht machen. Und also was da halt immer mit einem mitschwingt, ist eben, dass viele Leute das Gefühl haben, dass das dazugehört und dass man das machen muss. Und dass es sozusagen, wenn man das nicht macht, dann ist man ja kein guter Spieleentwickler. Und das hat eine Weile gedauert und ein bisschen Erfahrung gedauert und vielleicht auch ein bisschen älter werden, bis ich realisiert habe, dass das ja gar nicht so ist und dass das ja Quatsch ist. Und eben auch dann in Studios zu arbeiten, wo du gesehen hast, nee, okay, die kümmern sich um die Leute und die passen auf, dass irgendwie sich Leute nicht totschuften und sozusagen, wo im Gegenteil eher geguckt wurde, hey, wieso arbeitet jetzt jemand so viel? Macht das Sinn? Warum schaffst du deine Arbeit nicht? Müssen wir das anders einteilen? Also solche Reaktionen gibt es durchaus auch. Und ich habe auch eigentlich den Eindruck, deswegen wundere ich mich immer wieder über diese Diskussion, dass diese Diskussion immer noch da ist. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass da was sich bewegt hat in der Industrie auch und dass die irgendwo erwachsener geworden ist.
Da sind wir wieder bei dem anfangs erwähnten Traumberuf und auch dem Zitat von Neil Druckmann aus Blood, Sweat and Pixels. Das geht nämlich noch weiter. Laut Druckmann sind die Angestellten von Naughty Dog selbst bis tief in die Nacht geblieben. Und zwar, weil sie einfach solche Perfektionisten sind. Von Künstlern erwarten wir so etwas. Leidenschaft, Hingabe, ja vielleicht sogar die totale Selbstaufgabe. Und wenn die Angestellten einer Spielefirma es freiwillig machen, wenn sie freiwillig crunchen, dann sind sie ja doch irgendwie auch selbst schuld, oder? Funktioniert diese Logik? Hast du das auch erlebt in großen Firmen, dass halt dieses Gegenbeispiel da vom Management kommt, dass es nicht halt laufen gelassen wird, diese Mehrarbeit, sondern aktiv quasi.
Ja, doch, das gibt es schon. Doch, das habe ich schon erlebt.
Jörg arbeitete bis 2015 beim Berliner Studio Jager, unter anderem an Spec Ops The Line und dem bisher nicht erschienenen Dead Island 2.
Also man kann auch positive Beispiele nennen, also gerade bei Jäger in den letzten Jahren habe ich das schon erlebt, dass da gute Producer aufgepasst haben, was macht das Team und auch wenn so Leute, also du hast ja dann zum Teil auch so Leute, die sozusagen nur noch ihre Zeit in der Firma verbringen, sowas gibt es auch in der Games-Industrie, dass man die mal anspricht und sagt, ist denn alles in Ordnung und so, das musst du aber nicht, das weißt du und du kannst, also eigentlich wäre es ganz cool, wenn du auch mal nach Hause gehst und dich erholst und so. Und das habe ich schon erlebt und das finde ich auch, ich finde das auch richtig. Also ich würde das jetzt in meiner Firma, wir sind jetzt ganz klein, wir haben jetzt einen Mitarbeiter, aber da würde ich schon auch drauf achten, weil ich einfach auch weiß, dass die Leute, also jetzt ganz knallhart verwertungstechnisch auch gedacht, du kriegst halt viel bessere, erreichst halt viel bessere Ergebnisse, wenn die Leute ausgeruht sind und wenn die sich auch noch mal mit was anderem beschäftigen. Also gerade im kreativen Bereich, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sich nicht nur auf seine Arbeit konzentriert, sondern dass man irgendwie die Augen und die Ohren aufmacht und mal, ja, und mal an was anderes denkt und mal was anderes wahrnimmt.
Ist das denn was, wo ihr mit so Sachen wie diesem Satz auf der Webseite auch aktiv gegenarbeitet, gegen diese Idee, dass wer mehr arbeitet, irgendwie mehr leistet? Oder?
Ja, absolut. Also ich bin ja auch der Meinung, dass jemand, der ausgeruht ist und seine Pflichtstunden nur macht und nicht drüber geht, dass der unterm Strich auf lange Sicht effizienter und bessere Leistung erbringt als jemand, der eben cruncht die ganze Zeit. Und es ist ja, denke ich, auch schon hinreichend belegt und bewiesen mit verschiedenen Studien. Man merkt, wenn die Leute überarbeitet sind, und das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Wir haben auch damit zu kämpfen, es ist eine schöne Situation, wenn man ein Geschäftsführer ist und die Leute sind alle sehr motiviert und wollen eh anpacken, aber man muss doch den einen oder anderen auch ein bisschen vor sich selbst beschützen und sagen, nee, du kannst jetzt nicht einfach noch zu Hause am Feiertag oder am Wochenende noch irgendwas machen und das dann am Montag mitbringen und nein, du kommst natürlich nicht ins Büro, sondern wir müssen auch eine Chance haben zu merken, wenn wir was nicht richtig gemacht haben. Und das ist halt immer so Fluch und Segen zugleich, dieses Thema Passion in der Games-Branche, dass das halt so ein cooles Thema ist, dass man das sehr gerne macht, dass man vielleicht auch wirklich dafür lebt, coole Games zu machen. Das kann natürlich auch schnell ausgenutzt werden. Und für die Leute, die man damit ausnutzt, fühlt sich das vielleicht gar nicht so an. Deshalb muss man da halt schauen, dass das irgendwie von Anfang an quasi vermieden wird. Deshalb steht es bei uns auf der Website. Und wir treffen halt dann auch wirklich teilweise schwierige Entscheidungen. Also es macht jetzt niemandem so viel Spaß, ein Projekt mal zu verlängern. Auch da sehe ich halt, das super Wichtigste ist, dass man das frühzeitig erkennt, dass das keine Überraschung ist. Dann kann man nämlich auch drüber reden, ob man vielleicht ein Feature streichen muss oder sich irgendwie von einem Level trennen muss. Und das ist natürlich auch nicht einfach, weil am Anfang hat man diese tolle Idee und dann merkt man, oh, das wird vielleicht doch zu viel. Das wird mit der Erfahrung natürlich besser. Aber es kommt halt vor, dass wir uns von Sachen trennen müssen und das wird dann natürlich intensiv diskutiert. Ist die Vision dann noch das Game, was wir auch wirklich machen wollen? Das darf natürlich dann nicht irgendwie, das darf nicht zu einem Spiel werden, wo dann was fehlt. Das muss halt trotzdem zusammenkommen. Dann müsste man die Zeit verlängern, was am Budget anpassen. Oder gibt es halt Sachen, wo man sagt, das wäre cool gewesen, aber der Rest ist eigentlich besser, wenn wir uns da auf die Qualität konzentrieren, anstatt jetzt auf Quantität zu gehen. Und so können wir uns vielleicht ein bisschen besser fokussieren und weniger Überstunden verursachen. Das heißt, das fällt dann nicht nur dem Management schwer, sondern teilweise natürlich auch den Mitarbeitern, die sich vielleicht in irgendein Feature verliebt hatten schon und was es dann vielleicht nicht mehr reinschafft.
Auf etwas stolz zu sein, an dem man selbst mitgewirkt hat und in das man viel Arbeit gesteckt hat, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und deswegen lässt sich die Leidenschaft von Arbeiterinnen und Arbeitern an einem Kulturprodukt auch so leicht ausnutzen. Egal, ob eine Firma das jetzt direkt und absichtlich oder indirekt macht. Welcher Chef sollte schon ein Interesse daran haben, die Leidenschaft, die Passion seiner Belegschaft im Zaum halten zu wollen, wenn nicht einmal die Star-Designer von Naughty Dog oder Rockstar das können oder wollen?
Das ist einfach Schwachsinn. Kein Mensch kann mir erzählen, das ist so, das ist ja nicht nur in der Games-Industrie, es gibt ja irgendwie noch so andere Tech-Firmen und Start-ups und so Leute, die irgendwie sich damit brüsten, 100 Stunden zu reißen. Und also es kann mir einfach keiner erzählen, dass er effektiv arbeitet, wenn er 100 Stunden arbeitet. Also so vor allem nicht kreativ. Deswegen, das ist für mich, die Diskussion ist schon richtig so und es ist schon in Ordnung, dass man das Crunch nennt, weil das ist Crunch. Und ich denke auch bei jetzt in dem Fall ist es genau, dass es genau die Definition fällt, die ich meine, dass nämlich der Zeitraum, in dem da massiv Mehrarbeit geleistet wird, nicht abgrenzbar ist. Denn ja, klar, das Spiel kommt irgendwann raus, aber gerade so Titel wie Red Dead oder die meisten verschieben sich ja auch gerne. Und dann, das heißt, man hat so ein Shifting Goal, ne? Also man hat so eine Karotte, die ganze Zeit vor einem wegläuft. Also wo es sozusagen heißt, ja, wir arbeiten jetzt alle voll hart bis zu dem Ziel, aber keine Sorge, dann ist es ja auch vorbei, dann kommt es ja raus und dann habt ihr ja auch alle mal frei. Und dann wird das Spiel verschoben um ein halbes Jahr. Und dann macht man das wieder. Ne? Also so, man ist gerade einen Sprint gelaufen, stell dir vor, du bist gerade einen 100-Meter-Sprint gelaufen, hast dich total angestrengt, hast das Ziel gereicht und dann heißt es, okay, jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Und das ist halt, das ist dann nicht mehr gesund und auch nicht produktiv, meiner Erfahrung nach.
Natürlich kann es neben der erwartbaren Mehrarbeit in kritischen Phasen, Stichwort saisonale Mehrarbeit, wenn eine Messe ansteht, immer wieder auch zu unvorhergesehenen Problemen kommen. Einige davon habe ich ja schon im Beispiel der Podcast-Folge zum Thema Kickstarter näher beleuchtet. Wenn sich die Probleme häufen und der Abgabetermin näher rückt, bleibt eben oft nur eine Lösung. Und diese Lösung ist heute länger im Büro bleiben. Jetzt hast du schon erwähnt, dass du dann halt von der Spielindustrie weg bist. Und das ja. War eine bewusste Entscheidung?
War eine bewusste Entscheidung. Ich muss dazu sagen, ja. Entschuldigung, meine Frau. Ja, also, meine Frau hat recht. Also, meine Frau war ja eigentlich vom Prinzip her auch damit eigentlich betroffen. Sie hat eigentlich recht. Also natürlich einerseits die Bezahlung in der Spielindustrie ist ganz klar und ich bin mir auch sicher, dass sich da heute auch vieles getan hat und ich weiß auch Firmen, die da die Gehälter angezogen haben, aber es gibt immer noch Firmen, ganz klar, die könnten sich mich aktuell nicht leisten. Das ist einfach der Punkt halt. Ich verdiene eigentlich sehr, sehr gutes Geld, ja, aber das würde ich in der Spielindustrie nicht verdienen. Das ist einfach so. Ich mache aber dieselbe Arbeit. Ne? Also ob ich jetzt in der Spieleindustrie teste oder in der normalen IT-Teste, ja, das unterscheidet sich nicht. Die Tools sind gleich, die Arbeitsbedingungen gehe ich auch mal stark davon aus, dass natürlich der Punkt, dass einiges angepasst wird. Viele größere Firmen auch in Deutschland, die haben natürlich auch, mussten sie auch irgendwo die Arbeitsbedingungen natürlich verbessern. Wenn man jetzt mal von der alten Schiene jetzt in die neue reingeht, früher war es halt, ich sag mal so, ich angefangen habe, da war es normal, dass man da 12 bis 14 Stunden gearbeitet hat. Das war normal. Ja, und die Überstunden sind auch nicht bezahlt worden. Ne? Aber ich muss sagen, da war ich jung und ganz ehrlich, da war ich dumm. Ja, weil da möchte ich ja auch mal loswerden, das würde ich heutzutage gar nicht mehr machen. Mhm. Ja. Aber solange, das soll jetzt auch mal eigentlich eine deutliche Kritik sein an der Spielindustrie, solange es Firmen gibt, die die Leuten vorgaukeln, die machen eigentlich, wie soll man das am besten sagen, die machen da einen tollen Job und es ist ja so geil, Spieleentwickler zu sein, da muss man sich eigentlich auch natürlich klar machen, dass die Leute teilweise eben nicht richtig bezahlt werden in der Branche. Das ist einfach so, das ist einfach Fakt. Ich war nie ein politischer Mensch. Ich wurde eigentlich ein politischer Mensch durch die Spieleindustrie. Und ganz ehrlich, bis heute eigentlich, weil ich finde halt, dieser soziale Aspekt, der geht in der Spielindustrie. Ich weiß, wie gesagt, mag sein, dass sich seit 6, 7 Jahren, wo ich da nicht mehr tätig bin, viel geändert hat, was ich aber nicht glaube. Ich bin aber wirklich durch meine Tätigkeit unter anderem halt in der Spielindustrie wirklich halt ein sehr, sehr, vielleicht auch ein bisschen verbittert, vielleicht auch ein bisschen, ja, jetzt muss ich mal tief durchatmen, weil man ist dann halt schon ein bisschen geschädigt, sag ich ganz ehrlich. Also mir ging es halt so, dass ich halt nach Studio 2, da ist irgendwo einem auch ein bisschen der Fuß weggerissen worden, weil was man da teilweise erlebt hat, man hat eigentlich für die Projekte halt alles gegeben und dann fühlt man sich auch ein bisschen so verraten und verkauft irgendwo. Ne? Das ist einfach so. Ne?
Spätestens dann, wenn Angestellte eines Spieleentwicklers ihr Privatleben und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um ein Produkt über die Ziellinie zu bringen, dann ist der letzte Zauber der Spieleentwicklung verflogen. Dann werden Videospiele auf ganz grundsätzliche Art und Weise politisch. Nämlich, was die Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerschutz angeht.
Damals nach Studio 2, da gab es einige Diskussionen halt. Ich hatte mich da mit dem, es gab mehrere Versuche in die Richtung halt in Deutschland, aber das ist halt, kommt immer drauf an. Gewerkschaft und Betriebsrat ist halt immer für viele noch ein rotes Tuch halt. Und das sollte halt teilweise nicht zur Ausbeutung führen halt. Und wenn es irgendwo in Richtung Ausbeutung geht halt, dann ist es ganz klar, dass die Leute sich irgendwo mit dem letzten Mittel, und zwar das ist die Gründung eines Betriebsrates, wehren. Mhm. Ja, wenn dir kein Ausweg mehr bleibt oder so, ja, dann, ja, meine Frau sagt, oder die Kündigung, aber willst du das Team halt verlassen und für dich selber einfach die Entscheidung tragen halt, ja. Es ist halt so. Also einige haben gekündigt, andere haben gesagt, ich nehme den Kampf auf und versuche was zu ändern halt. Ne? Es ist schwierig halt. Was will man denn machen? Wenn du da wirklich monatelang, wirklich, es war wirklich monatelang, wenn einer was sagt, dass es nicht so war, dann bitte zu mir schicken. Ja? Also, es ist wirklich so, dass das machst du irgendwann nicht mehr mit. Du kannst es körperlich nicht mehr durchziehen. Du bist einfach nur durch den Wind. Du bist nur noch kaputt halt. Und
War denn aber auch das konkret Gewerkschaft damals schon ein Thema?
Zu der Zeit nicht. Also wir haben uns erstmal um uns gekümmert. Es gab aber halt so um 2009, 2010 gab es natürlich Diskussionen. Also es gab mit Michael Batti, da gab es einige Diskussionen in die Richtung halt. Das war aber auch nach Studio 2, dass man vielleicht mal in Deutschland halt auch wirklich eine richtige Gewerkschaft in dem Sinne halt nur für Spieleentwickler halt mal organisiert. Aber das ist halt Deutschland halt. Das ist schwierig.
Auch in der bunten Welt der Videospiele muss man sich wohl manchmal mit den eher unspektakulären Details des Arbeitsrechts auseinandersetzen. Der Betriebsrat ist dabei eine Form der Arbeitnehmervertretung, die als Gegengewicht vorgesehen ist. Als Gegengewicht zu einer Geschäftsführung, die unhaltbare Zustände entweder hinnimmt oder aktiv fördert. Studio 2 gründete kurz vor der Insolvenz noch so einen Betriebsrat, auch wenn es wohl zu spät war. Seitdem gibt es wenige andere Beispiele in Deutschland. Das liegt auch daran, dass einige Firmen sich der Gründung von Betriebsräten aktiv in den Weg stellen. Angestellte von Big Point etwa versuchten 2013 einen zu gründen, bei Good Game Studios scheiterte dieser Versuch im Jahr 2016. Noch schlechter sieht die Situation in den USA aus, wo von so extremen Fällen wie dem schon erwähnten 100-Stunden-Crunch bei Rockstar, vergifteter Arbeitsumgebung wie bei Riot oder Telltale Games oder Massenentlassungen wie Activision berichtet wird. Die Themen Arbeitskampf und Gewerkschaft sind heute in der Spielebranche so aktuell wie vor 10 Jahren. Und unter dem Namen Game Workers Unite formierte sich mittlerweile auch eine internationale Bewegung, die sich genau dafür einsetzt, für bessere Arbeitsbedingungen in der ganzen Industrie. Wie ist denn damals die Geschäftsführung mit diesen Arbeitsbedingungen, gerade mit den Überstunden, umgegangen? Wie seid ihr, habt ihr da irgendwas machen können, jetzt auch bevor es zu der Betriebsrat-Sache kam?
Das ist natürlich ein eigenes Thema. Ja, wir haben einiges versucht halt. Also wir haben E-Mails geschrieben, wir haben Holger direkt angeschrieben, wir haben die Geschäftsführung angeschrieben. Der damalige Geschäftsführer Franz hat sich sehr bemüht halt und hat sich wirklich auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufgerissen, mit den Leuten zu reden, zu diskutieren. Teilweise konnte man nicht diskutieren. Franz hat es versucht halt. Der ist teilweise noch eine Ebene höher gegangen, um einfach dieses Team im Aachen wirklich eine andere Situation zu bieten, denn diese Situation war einfach unhaltbar. Punkt aus. Hm. Ja, muss man einfach auch so sagen halt. Ja. Wir haben alles versucht und dann ist es halt so gewesen, dass wir 2007 halt, dass jemand das vorgeschlagen hatte, den Betriebsrat zu machen, hat Aussagen gemacht. Es haben sich genügend Leute gefunden, die eingetragen haben. Dann gab es ganz normal halt, natürlich wurde das verhindert, es gab auch Kündigungen, es gab damals auch eine Kündigung, möchte ich jetzt mal den Namen nicht sagen, aber ist noch, ich glaube, steht auch in der Akte Ascaron halt drin, wer damals gekündigt worden ist.
Als Reaktion quasi auf das, dass dieser Betriebsrat gegründet
worden ist. Genau, das ist auch vor Gericht gegangen und derjenige, der gekündigt worden ist, der hat damals auch Recht bekommen, aber wie gesagt, das sind so interne Sachen, die zum Teil auch in der Akte Ascaron von 2000 halt mit drin stehen, aber nur zum Teil. Es ist halt so gewesen, dass halt diese Zustände nicht mehr haltbar waren. Das war einerseits, war es komplett zerrüttet. Das heißt, wir waren mit der Planung nicht mehr einverstanden. Wir haben halt damals halt den Betriebsrat dann gegründet. Es gab Wahlen. Ich habe mich auch mit aufgestellt. Wir hatten aber insgesamt, glaube ich, dann 5 Betriebsräte. Ich war Nachrücker. Bin dann also nicht als erstes mit reingewählt worden. Da waren andere Leute, die mit drin waren und die es auch erst gemacht haben. Die sind dann aber nachher eben wegen dieser Situation halt ausgestiegen bei Stunde 2. Ich bin dann reingerutscht halt. Ja, dann war ich halt dann da auch mit der Situation. Ja.
Johannes Roth von Mimimi wäre es sicher lieber, wenn so ein Kampf für bessere Arbeitsbedingungen nicht nötig wäre. Denn er möchte als Geschäftsführer erreichen, dass Crunch als das etabliert wird, was es eigentlich ist. Ein unnötiges Übel, das in der Spieleentwicklung nichts zu suchen hat und das man auf keinen Fall romantisieren oder als notwendig verklären sollte. Unverhältnismäßige, unvergütete und unnütze Mehrarbeit, die zur Definition des Crunch-Begriffs gehören, sind nämlich alles andere als produktiv. Auch und gerade aus der Sicht eines Geschäftsführers, den am Ende dann doch Umsatzzahlen interessieren. Habt ihr bestimmte Maßnahmen, also du sagst jetzt, ihr versucht Crunch zu vermeiden, aber gibt es bestimmte Maßnahmen, mit denen ihr das versucht?
Ja, also wir saßen irgendwann mal alle zusammen und ich habe die Frage gestellt, was ist den Leuten denn jetzt wichtiger? Sollen wir eher Gehälter anheben oder geht es uns eher darum, darauf zu achten, ob Urlaubstage genommen werden und Überstunden abgebummelt werden können? Da war die Antwort ziemlich eindeutig, nämlich dass sozusagen die Freizeit jetzt erstmal dann in diesem Moment wichtiger war, als jetzt unbedingt das höchste Gehalt zu haben. Das heißt, wir schreiben seit vielen Jahren jede Überstunde auf im 15-Minuten-Takt. Die können alle gegen Freizeit abgebummelt werden. Wir achten auch darauf, dass die Leute das machen. Wir haben jetzt zu Desperados 3 7 Leute neu angestellt. Alle sind nur quasi dazugekommen, um andere Leute zu entlasten. Wenn man jetzt so ein kleines, junges Team ist oder quasi gerade im Wachstum ist, dann gibt es oft Personen, die haben mehrere Jobs parallel. Das weiß ich, Leute, die Sachen planen, Projektmanagement machen und parallel aber selbst auch noch direkt am Spiel arbeiten, Assets erstellen, sowas zum Beispiel. Und dann versuchen wir halt Leute dazu zu holen, die das auflösen, damit man sich besser konzentrieren, fokussieren kann auf einen Job, damit man nicht mehr so überlastet ist. Und das hat in vielen Fällen jetzt auch schon sehr gut funktioniert. Also wir haben zum Beispiel einen Production Director dazu geholt, der wirklich sich nur ums Projektmanagement kümmert, um die Kommunikation mit dem Publisher und so weiter, was die anderen Leute natürlich sehr entlastet. Wir haben jemanden dazu geholt, der sich um QA kümmert, als quasi Quality Assurance Director, der stellt sicher, dass wenn wir einen Milestone haben oder ein Bild machen müssen, dass dann nicht alles explodiert, sondern man vorher schon ein bisschen weiß, ob irgendwo Bugs im Spiel sind oder ob da irgendwie eine Schieflage im Projekt besteht. Und über solche Mechanismen haben wir es also versucht, gut in den Griff zu kriegen. Bei uns verfallen auch zum Beispiel keine Urlaubstage, Überstunden verfallen auch nie, Reisezeiten werden angerechnet. Also ich denke, wir gehen einfach generell erstmal fair mit der Lebenszeit sozusagen der Mitarbeiter um und schauen halt dann, wenn es Überstunden gibt, dass die Leute die auch abbummeln können. Und wir haben es damals nach Shadow Tactics geschafft, mit einer Ausnahme alle Überstunden wieder auf Null zu kriegen. Und jetzt haben wir, würde ich auch sagen, so wenig Überstunden wie noch nie mitten in der Produktion, sind jetzt kurz vor der Beta. Es gibt leider im Art Department trotzdem Personen, die einfach gerade zu viel zu tun haben. Und deshalb suchen wir jetzt auch schon wieder nach zwei Personen, die uns da langfristig auch entlasten können. Jetzt am besten ab morgen, aber dann eben auch langfristig im Team dabei sein sollen, um dieses Problem dann fürs nächste Projekt auch wieder zu lösen.
Gibt es so eine Sache, die du jetzt als auch dann eine der Personen mit der ganzen Personalverantwortung anders machen willst als bei Shadow Tactics und was genauso?
Also in Desperados steckt man ja schon mittendrin. Das heißt, nach Shadow Tactics war es so, dass wir gesagt haben, was können wir anders machen? wir haben 7 Leute angestellt. Das war, wie gesagt, alles Personen, um andere Personen zu entlasten. Und es hat auch sehr viel gebracht. Also Leute, die bei Shadow Tactics noch super im Stress waren, können sich jetzt auf ihren eigenen Job konzentrieren, müssen nicht mehr so viel hin und her springen. Und ich denke, es geht ihnen auf jeden Fall besser. Und jetzt haben wir natürlich während Desperados auch schon wieder neue Erkenntnisse. Ja, also wir wissen, dass wir noch jemanden Vollzeit brauchen für zum Beispiel Texturing, dass wir gerne jemanden hätten, der uns beim VFX-Department sozusagen unterstützt oder generell bei 3D-Modeling uns ein bisschen noch was abnimmt. Und die Stellen sind in meinem Kopf schon gesetzt. Das heißt, beim nächsten Projekt werden wir nochmal ein bisschen wachsen, jetzt aber auch nicht nochmal so sehr wie quasi nach Shadow Tactics mit den 7 Anstellungen. Es gibt natürlich auch immer Diskussionen über den Scope eines Spiels. Wie groß muss es wirklich sein? Sind die Spiele zu groß für die Teamgröße, die wir als gut erachten? Wir wollen halt auch nicht irgendwie 40, 50 Leute werden, sondern bei so einer Größe bleiben, in der wir uns noch für sehr effizient halten. Das heißt, man wird schon drüber reden, ob man beim nächsten Projekt, ob man vielleicht was macht, was ein bisschen kleiner ist und dafür mehr Replay-Value hat oder irgendwie anders angepasst. Das muss natürlich dann auch mit der Erwartung des Spielers zusammen irgendwie sich zusammenfinden und mit dem, was auch ein Publisher möchte. Und ich denke, wir sind aber auf einem sehr guten Weg. Es geht eigentlich darum, alle Probleme zu erkennen und dann zu entscheiden, was man dann tun kann. Ja.
Die Gründung von Mimimi erfolgte zu einem interessanten Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Spieleindustrie. Nach einem Boom des Mediums Anfang der 2000er wurden große Firmen aus dem Boden gestampft, um genau zu dieser Zeit mit großem Getöse wieder zu zerbrechen. Der Publisher Tentacle beispielsweise meldete 2008 Insolvenz an. Ein Jahr später verabschiedete sich Ascaron vom Markt. Die schlechten Arbeitsbedingungen, der Crunch, schlechte Bezahlung, all das scheint um diese Zeit herum eher das Symptom einer wirtschaftlich kaum nachhaltigen Form der Spieleentwicklung zu sein.
Die Pleite ist auch heute noch etwas, das gerade kleine Studios bedroht. Denn Spielestudios arbeiten projektbasiert. Ist ein Projekt vorbei und kein Folgeauftrag in Arbeit, dann gibt es statt viel zu viel Arbeit auf einmal gar nichts zu tun. Und auch keine Einnahmen, um die Angestellten zu bezahlen. Das ist neben dem Crunch eine der anderen dunklen Seiten der Games-Industrie, die über die letzten Monate die Schlagzeilen bestimmte. Die Insolvenz von Telltale hallt immer noch nach. Payday-Macher Starbreeze entkam diesem Schicksal nach dem Flop von The Walking Dead nur knapp. Umstrukturierungen bei Activision wurden zum Anlass für Massenentlassungen genommen. Und auch Mimimi stand in ihrer 10-jährigen Geschichte schon einmal kurz davor.
Du spielst ja auch schon so ein bisschen an, dass man irgendwie, dass man Leute verliert, wenn man die irgendwie auspowert. Wie viele von eurem, wie viele Leute aus dem Shadow Tactics Team habt ihr jetzt quasi mitgenommen ins neue Projekt?
Wir haben alle mitgenommen. Wir haben einen Coder verloren. Das war aber auch nochmal speziell. Das war jetzt kein Crunch-Thema, sondern ein das Studio ist fast pleite Thema. Wir mussten einigen Leuten damals Kündigungen ausschreiben, weil wir unseren Puffer vom Studio quasi komplett in das Spiel gesteckt haben. Und das war auch eine bewusste Entscheidung. Also wir haben gesagt, okay, wenn wir das machen, dann ist es all in und das Risiko ist hoch. Zum Glück lief dann Shadow Tactics sehr gut. Der Kollege hatte dann schon ein sehr attraktives Angebot. Und da konnten wir dann mit dem Geld dann auch nicht mithalten. Und das ist ja dann auch immer eine individuelle Situation, aber mit dem sind wir natürlich auch immer noch in gutem Kontakt. Also die Fluktuation bei uns ist generell mal sehr gering und das tut auch gut. Ja.
Ja, also vielleicht, dass es dass das Spiele machen in aller Regel die Leute, die sie machen, nicht reich macht und dass man oft viel weniger verdient, als sich die Konsumenten das vielleicht vorstellen, also dass viele sich interessiert. Und dass es eben ganz oft auch so ist, dass gute Studios, die auch gute Spiele machen, häufig schließen, nicht in dem Moment, wo sie ein schlechtes Spiel gemacht haben, sondern auch wenn sie ein gutes Spiel gemacht haben, aber sie haben keinen Nachfolgetitel und sie können ihre Leute nicht mehr halten. Und dass deswegen zum Beispiel so Dinge wie DLC oder so direkte Anschluss-Add-ons eben häufig auch Praktiken von Studios sind, im Prinzip ihr Team zu halten. Also das gibt ja oft diese Vorstellung, dass DLCs produziert werden, um sozusagen das. Die haben das nicht ins Spiel reingemacht, um es dann extra zu verkaufen, um mich zu berauben. Das ist halt in der Regel nicht der Fall, sondern die Sachen werden halt tatsächlich am Ende eben produziert in einer Zeit, in der man ansonsten früher vielleicht alle Grafiker und Leveldesigner entlassen hätte und nur noch die Coder behalten hätte, um das Spiel fertig zu patchen. Und heute macht man eben DLC. Also DLC ist was Gutes.
Ich glaube, die Games-Branche ist eine sehr junge Branche. Der Film ist viel älter. Der Film hat natürlich auch noch Crunch, gerade im irgendwie Special Effects, VFX-Bereich. Gab es da ja auch ab und zu mal so Stories, die ähnlich sich wie die Red Dead Redemption 2-Story lesen. Aber ich glaube, man lernt halt einfach draus, dass wenn sowas mal passiert ist, dass das Leute halt verbrennt, dass das blödes Blut bringt, dass Leute danach auch gehen und dass man darunter auf lange Sicht leidet und man möchte eigentlich ein stabiles Business aufbauen. Und je stärker das diskutiert wird und je mehr Leute sich dazu äußern und verschiedene Perspektiven zusammenkommen, desto besser wird es sicher. Trotzdem denke ich auch oft über diese Berichte nach, die man so liest über Millennials und was sich alles ändern wird, weil die junge Generation, die macht keine Überstunden mehr und die will Homeoffice und weiß nicht, was da alles halt so rumgeistert. Und vielleicht gehöre ich ja schon sozusagen irgendwie zu dieser Generation, die das halt auch nicht mehr möchte. Ich habe in meinem Leben auch schon viel gecrunched, gerade im Studium und um das Unternehmen aufzubauen. Aber es gab halt auch immer die klare Perspektive, dass das halt am Anfang ein Investment ist und irgendwann ist dann aber auch mal gut und man möchte halt dann auch natürlich irgendwie ein stabiles Leben führen und den Anspruch haben, wie gesagt, glaube ich, viele. Deshalb mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen. Dann haben wir in Deutschland aber auch viele Studios, die so Games as a Service entwickeln und da habe ich eben auch öfter die Stories gehört, dass also Entwickler, die vorher klassisch entwickelt haben, klassisch nur Premium mit Goldmaster raus und das war's dann, dass die, als sie irgendwie zu Mobile oder Browser Games gewechselt haben, die Überstunden viel besser in den Griff bekommen haben, weil man dann immer wieder updatet. Es gibt nicht mehr so dieses harte, einmalige Release-Zeitfenster und das ist dann das Produkt, das jeder spielt, sondern das Spiel entwickelt sich ja permanent weiter. Und dann ist es halt auch alles ein bisschen einfacher zu planen vielleicht, wenn man alle zwei Wochen, was heißt einfacher zu planen, ist immer noch schwierig. Aber es gibt dann mehr Möglichkeiten zu reagieren und Pläne anzupassen, vielleicht einfach so. Ja. Und man sieht ja auch einen Cashflow und so, das kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube, das hat in Deutschland auch viel gebracht, dass da einfach Wissen dazu kam. Deshalb würde ich auch Games as a Service jetzt nicht irgendwie nur verteufeln. Die haben natürlich auch ihren Soft Launch und wenn der Server ausfällt, halt dann muss der wieder online gehen. Das ist dann so, aber ich glaube, das macht ein paar Sachen vielleicht auch besser.
Ich kann schon verstehen, dass vielen von euch das Wort Crunch wahrscheinlich schon zu den Ohren raushängt. Wir alle wollen doch nur Spiele und ihre fantastischen Welten genießen und aus unserem grauen Alltag flüchten. Aber Crunch ist nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit derjenigen, die uns diesen Eskapismus überhaupt ermöglichen. Crunch ist auch eine Gefahr für die ganze Videospielindustrie auf ihrem Weg zum wirklich nachhaltigen Wirtschaftszweig. Wenn erfahrene Kulturarbeiter wie Frank der Industrie frustriert den Rücken kehren, dann untergraben die Unternehmen sich damit selbst. Man muss auch sagen, gerade in Deutschland hat sich mittlerweile vieles, wenn auch nicht alles, zum Positiven verändert. Und das liegt auch an jungen Unternehmen wie Mimimi, die das Umdenken aktiv vorantreiben. Aber solange weiter in regelmäßigen Abständen Schlagzeilen über Massenentlassungen, Überstunden und schlechte Arbeitsbedingungen kommen, müssen wir auch darüber reden. Aber je mehr wir alle immer wieder darüber reden, desto näher kommen wir vielleicht auch dieser Vorstellung vom Traumberuf der Videospielentwicklung. Ganz ohne Aber. Wie müsste eine Spieleindustrie aussehen, oder kannst du dir Änderungen vorstellen, die passieren müssten, damit diese Diskussion um Crunch endgültig irgendwann mal der Vergangenheit angehört und wir es nicht jedes Jahr wieder aufs Neue führen müssen quasi?
Ja, also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass dass Studios verstehen, dass Mitarbeiter ihre wichtigste Ressource sind. Also, dass sie und das nicht nur bedeutet, dass sozusagen die Produktivität nicht bedeutet, die Zeit, die ich an meinem Arbeitsplatz verbringe, sondern der Output, den die Leute haben, auch in der Qualität. Hm. Und dass man das eben nur bekommt und erhalten kann, wenn man die Leute als Menschen behandelt. Also wenn man sozusagen auch sich klar macht, dass es gut ist, wenn Leute Familie haben, dass es gut ist, wenn Leute mal Elternzeit nehmen, dass es gut ist, wenn die Leute sich am Wochenende erholen und ihren Urlaub nehmen, dass es eben alles auch für mich als Firma am Ende gute Dinge sind. dass das nicht nur Kosten sind für mich, sondern dass das etwas ist, was mir was zurückgibt, nämlich ein Mitarbeiter, der voller Energie und Kreativität zurückkommt und Bock drauf hat, dieses Spiel besser zu machen. Mhm. Und das ist, ich denke, das ist einfach ein Perspektivwechsel. Also ich möchte nicht sagen, dass es diese Perspektive nicht gibt. Die gibt es in ganz vielen, ich habe die erlebt die auch in immer mehr Firmen, die gibt es schon, aber eben nicht überall. Und zum Teil, und das ist, glaube ich, das andere, dass eben dieses Denken, dieses, man könne das Projekt, also das Spiel, über alles stellen und das ist sozusagen die höchste Priorität einnimmt, das darf nicht sein. Also es darf niemals, also ich habe halt auch erlebt zum Teil, wie Leute umgefallen sind am Arbeitsplatz, also zusammengebrochen sind vor Überarbeitung. Und das darf es niemals, das ist es niemals wert. Es ist es niemals wert, dass irgendjemand also gesundheitliche Schäden davon trägt oder psychische Schäden davon trägt, weil er an diesem Spiel gearbeitet hat. Und diese Perspektive, die wünsche ich mir natürlich in den Studios, da muss ich da sein, die wünsche ich mir aber auch bei den Spielerinnen und Spielern, weil zum Teil ich das Gefühl habe, dass eben dieser Druck durchaus auch von den Konsumenten kommt. Die sagen, die müssen dann hier härter arbeiten und dann müssen die halt irgendwie crunchen, damit mein Spiel rechtzeitig rauskommt und so. Und da sage ich doch, ey, also Leute, echt jetzt, es ist, also ich liebe Videospiele, ich finde Videospiele total wichtig, die bestimmen mein ganzes Leben, die macht ganz viel von dem aus, was ich bin, aber am Ende ist es nur ein fucking Videospiel. Also so, das ist irgendwo, das ist es nicht wert, im Gegenzug dafür Leute kaputt zu machen.
Ja, danke. Ist es jetzt Arbeitszeit eigentlich?
Ja, auch wieder selbstständig. Ne? Das ist halt alles Arbeitszeit.
Ja, ich mache das ja. Ja. Ich versuche schon immer in der Woche und unter Arbeits- und normalen Bürozeiten zu machen, die ganzen Interviews, die ich führe. Mir ist erst im Nachhinein der Aufnahme von dieser Folge aufgefallen, dass in der Folge die kleine Welt der deutschen Spieleentwicklerlandschaft zusammenkommt. Johannes Roth ist Geschäftsführer der Firma, die heute Desperados Teil 3 entwickelt, und Jörg Friedrich war damals Lead-Level-Designer bei Desperados 2. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich in dieser Staffel einen Begriff verwende, den ich in der ersten noch nicht benutzt habe, und zwar Kulturarbeiter. In der ersten habe ich noch öfters von Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, aber der Begriff ist eigentlich ja viel zu eingeschränkt. Und dass ich Kulturarbeiterinnen und Arbeiter verwende, das geht auf einen Blogpost von Devin Springer zurück, den ich entdeckt habe, der ganz interessant argumentiert, warum dieser Begriff passender ist, um die vielen Leute, die an einem Videospiel arbeiten, besser zu umschreiben. Zum einen ist er einfach allgemeiner, weil Entwickler, was ist das überhaupt genau? Sind das nur die Leute, die wirklich Code schreiben? Sind da irgendwie auch Grafiker und Sounddesignerinnen mit drin? Allein von der Vielfalt der Aufgaben ist er viel umfassender. Und zum anderen wegen dem Thema, das in dieser Folge angesprochen wurde, nämlich dem ganz klassischen Arbeitskampf, der ja auch eine Rolle spielt nach wie vor mit Betriebsräten, Gewerkschaften, Arbeitsbedingungen und einfach dem Recht auf gute Arbeitsbedingungen. Und deshalb bringt dieser Begriff, finde ich, ganz schön zusammen, diese beiden Aspekte. Dass es einmal natürlich eine kulturelle Arbeit ist, eine kreative, zum anderen aber halt auch betont, dass es eben Arbeit ist und dass diese Leute in Firmen arbeiten. Die nächste Folge ist der Abschluss dieser zweiten Staffel von Hinter den Pixeln und wird nicht einen Blick in die Vergangenheit und Gegenwart des Mediums werfen, wie diese Folge, sondern einen Blick in die Zukunft, wo es hingehen kann. Da geht es dann auch wieder mehr um die Spiele selbst.
Und ja, es sind auch ein paar sehr spannende Interviews und ich freue mich sehr darauf, diese Folge jetzt als nächstes anzugehen. Und auch bei der nächsten Folge werde ich im Schnitt natürlich wieder nicht crunchen. Das ist auch der Unterstützung von Florian Zahn zu verdanken, der Gast war in der Folge über Ludomusicology und mir diesmal ein bisschen bei der Produktion geholfen hat. Und ich freue mich auch weiterhin über Feedback. Kommentare auf GameStar.de lese ich alle und beantworte ich auch gerne. Und ich nochmal hier der Aufruf, traut euch doch mal einen Audiokommentar zu schicken. Und zwar einfach mit eurem Handy oder Headset am PC. Kurz 10, 20, 30 Sekunden einen Kommentar mit Feedback aufzunehmen als Audiodatei und die dann als Anhang per E-Mail an brief@gamestar.de zu schicken. Und da würde ich mich total drüber freuen. Und ich freue mich auch über das, was schon angekommen ist. So, ansonsten, ja. So, bis dann. Wir hören uns beim nächsten Mal.